hallo, ich bin die Edith, ganz einfach die Edith. Ist okay, wenn wir uns alle duzen? Passt. Gut, fein. Wir haben jetzt ungefähr bis, also um 18.30 Uhr mache ich Schluss, wurscht wie weit wir kommen und wo wir gerade stehen. Wir werden versuchen, die nächsten 1,5 Stunden sehr knackig und kurzweilig zu machen, mit kurzem Theorie-Input von mir und dann von euch gleich mal ein praktisches Üben und dann geht sich hoffentlich möglichst viele Feedbackrunden noch aus. Ganz kurze Vorstellung von mir, ich bin ein Dinosaurier, ich bin in einer Zeit groß geworden, als es noch kein Internet gegeben hat, als man als Journalist noch irgendwie Faxe bekommen hat oder eher persönliche Gespräche wahrgenommen hat. Von meinem Werdegang her, der war ziemlich so irgendwie, aber tendenziell ist es immer irgendwie vorwärts gegangen. Ich habe Sprachen studiert, Wirtschaftspsychologie studiert, jetzt bin ich wieder Studentin an der Soziologie. Also ich brauche offenbar auch immer so die Herausforderung, die Challenge, die ganze Welt für mich immer zu entzaubern und mich enttäuschen zu lassen über irgendwelche Weltbilder oder Meinungen oder Anschauungen, die ich in meinen bisherigen 49 Jahren so für mich immer gesammelt, verworfen habe, wieder neu aufgestellt habe. Ich war dann nochmal Journalistin beim Nachrichtenmagazin Profil, das heißt, Sibylle Hammann, die ihr heute Abend hören werdet, war damals Ressortkollegin in der Außenpolitik. Ich habe damals im Wirtschaftsressort gearbeitet. Nach der Zeit beim Profil oder während des Profils habe ich mir gedacht, super, Profil ist zwar ein cooler Door-Opener, wurscht, wo ich angerufen habe oder meine Visitkarte hergegeben habe. Oh, Profil, wow, alle haben gleich gewusst, wer und was das ist. Ich habe gleich einen unglaublichen Wert gehabt, ja, entweder als Ansehen oder oh Gott, von Profil bin ich gleich weg. Ich habe mir nur damals gedacht, ich sitze da in der Wirtschaft und muss Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen interviewen und ihnen saudepperte Fragen stellen, warum sie in dem Jahr jetzt einen Verlust gebaut haben. Ja? Ich komplett ahnungslos, obwohl ich Wirtschaft studiert habe, aber ich weiß ja nicht wirklich was. Daraufhin habe ich beschlossen, ich gehe weg vom Profil, weg vom Journalismus und gehe in ein wirklich großes Unternehmen und schaue mir sowas einmal von innen an, was ich sonst als Journalistin von außen immer abgefragt habe und mit super gescheiten Armin Wolf kritischen Fragen damit mich aufgespielt habe. Bin dann in der Pressestelle der Bank Austria gelandet. Damals war so Goldgräberzeit, die Bank Austria hat in Osteuropa unglaublich viele Banken zugekauft, ja, und vielen Kunden viele Kredite angedreht. Nicht unbedingt geschaut, ob die Kredite auch zurückbezahlt werden können. Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007, 2008 ist dann ein bisschen schwierig geworden. Banken redimensionieren jetzt überall. Die Bank Austria selbst hat mit einer italienischen Bankengruppe fusioniert, wo ich dann gesessen bin und mir gedacht habe, eigentlich kann und darf jetzt gar nichts mehr tun in Wien. Ich muss warten, bis aus Mailand der Anruf kommt, dass ich jetzt eine Taste drücken darf. Und irgendein vorgefertigter Pressetext, der in Mailand in 20 Instanzen abgestimmt wurde, an die Medien verteilt wird. Das war mir dann einfach zu fad. Das heißt, ich habe wieder mal Job gewechselt und habe beschlossen, ich mache mich selbstständig. Auch ein bisschen größenwahnsinnig, ja, es ist gerade Wirtschaftsfinanzkrise ausgebrochen und ich mache mich selbstständig als PR-Beraterin im Bereich Banken und Finanzdienstleistungen. Ja, es hat mich jeder gefragt, in welchen Türstock ich gerannt bin und ob ich mir das verlegt habe und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich seit 10 Jahren selbstständig, am 2. Juni ist mein 10-jähriges Firmenjubiläum, ich lebe noch immer, ich bin nicht vom Fleisch gefallen, ich bin auch noch nicht obdachlos oder sonst was, ich kann ganz normal leben, das heißt, es scheint, irgendwas dürfte ich doch richtig gemacht haben, dass es funktioniert. Und mein Hauptjob besteht darin, Banken jetzt bei der internen und externen Kommunikation zu begleiten, angefangen von, wir müssen Mitarbeiter abbauen, ja, wie bringe ich das meinen Mitarbeitern bei? Die Banken sind mittlerweile so weit, dass sie verstanden haben, dass sie zuerst mit den Mitarbeitern reden und dann erst in den Medien. Ja. Sie haben verstanden, dass das nicht sehr schick ist, wenn die Mitarbeiter aus der Zeitung erfahren, dass sie nächste Woche keinen Job mehr haben. Kommt irgendwie nicht so gut. Und auch externe Kommunikation, wenn die Banken überhaupt noch irgendwas zu erzählen haben, ja, dann sind das meistens irgendwelche schönen, schicken Geschichten, die sich kommunikativ sehr aufblasen, weil in Wahrheit haben die Banken im Moment nichts zu erzählen. Ja. Sie haben auch keine besonderen Produkte, keine besonderen Leistungen, kein besonderes irgendwas, wo sie sich voneinander unterscheiden würden. Das heißt, sie müssen sich einen kommunikativen USP, ein kommunikatives Alleinstellungsmerkmal schaffen. indem sie irgendwelche ausgefreakten oder besonders emotionalisierenden oder mit schönen Bildern und Filmchen gestaltete Werbespots schalten, Blogs machen, Geschichten erzählen, in die Social Media gehen, Gewinnspiele veranstalten etc. Ich schreibe sehr viel für die Banken und die Finanzdienstleister, wenn es darum geht, so Vorstandsvorlagen, Vorstandspapiere, Argumentarium auszuformulieren, Geschäftsberichte, Mitarbeitermagazine, Kundenmagazine. Sie gestalten ihre Webseiten neu, da brauchen sie auch einen Text dafür, wo auch alles sehr dialogisch sein muss und der Kunde im Mittelpunkt stehen muss und der Mensch, der ja so wichtig ist. In der Kommunikation, ja, ihr wisst alle, wie das ist, wenn man in eine Bank geht oder bei der Hotline anruft und von denen mal irgendwas will, wie es einem dann geht. Es gibt positive und auch andere Erfahrungen. Viele von euch gehen vielleicht überhaupt nicht mehr in eine Bank, sondern haben überhaupt nur meine Handy-App und machen da ihr Online-Banking, beziehungsweise haben ihr Konto vielleicht überhaupt bei einem neuen Fintech, N26, was ja keine Bank im herkömmlichen Sinn ist, sondern schlicht und einfach ein IT-Unternehmen, das halt einen Zahlungsverkehr und eine Kontoführung anbietet und das auch noch günstiger als eine normale Bank. Das ist die Zukunft, da geht es hin, ganz viel Frust in der Branche, ja, also man muss bei allen jetzt einmal ein bisschen streicheln und bin auch so ein bisschen die Klagemauer für meine Kunden, die, wenn ich sie treffe, schon mal eine halbe Stunde lang Frust ablassen, wie scheiße alles ist und wie diese ganze Digitalisierung, das Neumodische und früher war alles besser. Also ihr seht, es ist auch eine extrem traditionelle und starre und im vorletzten Jahrhundert stecken gebliebene Branche. Nichtsdestotrotz macht mir das irgendwie Spaß, weil es ist doch Arbeit mit Menschen. Und es macht unglaublich Spaß, ja, mit den Bankern auch über Botschaften zu diskutieren. Weil sie glauben, dass allein der Umstand, dass sie ein Banker sind und ein Vorstandsmitglied sind, deswegen schon die Presse schreiben muss. Ja? Das hat früher vielleicht funktioniert, heutzutage geht es nicht mehr, außer man zahlt den Medien ganz viel Geld, ganz viele Inserate, dann kommt man auch mit, wir nennen das im PR- und Medienjargon Lulu-Geschichten hinein. Das sind Geschichten, wo genau nichts drinnen steht, ja? Die keinen Wert haben. Ist ein sehr despektierlicher Ausdruck, aber ist sehr gängig. Das so zu meinem Arbeitsumfeld. Ich finde es irgendwie spannend, ich finde es interessant, ich bin nach wie vor, auch nach 10 Jahren noch überrascht, wie mir irgendwie Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer so sagen, ach, sie meinen, ich soll mit den Medien reden oder ich soll mit dem Kunden reden? Na ja, sicher. Ja, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo es solche Barrieren gibt. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind in der Rolle des Kunden und es geht ein Vorstandsvorsitzender auf Sie zu, gibt Ihnen die Hand, stellt Sie vor und fragt Sie, wer Sie sind und wie es Ihnen geht und was denn zu machen. Ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn irgendwie so eine Pressedusse vorgeschickt wird oder überhaupt nur eine Presseaussendung kommt. Da steckt auch vielleicht schon einmal ein wichtiger Hinweis drinnen für das Gestalten von Botschaften, was man dabei vielleicht beachten sollte. Es kommen jetzt ungefähr 10 kurze Folien, die eine Werkzeugkiste sind. Wie komme ich überhaupt zu einer Botschaft, die euch helfen sollen, für alle Botschaften, die ihr jemals in eurem Leben, sei es privat, sei es beruflich, formulieren wollt. Ja, jede Kommunikation ist Botschaft, wurscht, wem ihr was sagt. Immer mit einer bestimmten Intention soll es ja beim Gegenüber ankommen. Das heißt, das ist jetzt nicht nur Lernen für den Medienlehrgang, sondern Lernen fürs Leben ist immer ein hehrer Anspruch. Ich lerne nach wie vor und habe auch immer dieses Schema für mich parat. Ich habe begonnen mit, ich bin ein Dinosaurier, man merkt es auch daran, wie ich meine Handouts gestalte. Ich schreibe noch tatsächlich auf Flipchart. Der Flipchart ist vom letzten Jahr. Ich fand ihn irgendwie so genial, dass ich ihn abfotografiert habe und heuer wiederverwende. Wenn ihr das Wort Botschaft hört, was fällt euch spontan dazu ein? Einfach rausrufen. Gefühle, sonstige Assoziationen. Es geht nicht darum, dass ihr irgendwas Gescheites sagt oder irgendwas, was ihr vielleicht schon gelernt habt oder sowas. Ganz spannend, was fällt dir ein, wenn du so eine Botschaft hast?
Eine Nachricht?
Mhm. Was fällt dir?
Vermittlung.
Ja.
Missionieren.
Mission.
Information.
Austausch.
Ja.
Ein braves Wort.
Ein braves Wort, ja. Ein sehr, man stellt sich so die Krawatte und den grauen Anzug vor. Ja.
Sender, Empfänger.
Aha. Gefühl.
Interpretation.
Bitte?
Interpretation.
Ja. Gefühlsmäßig. Stellt euch vor, statt dem Wort Botschaft, es steht dort, ich sag euch was. Oder ich sage euch was.
Eher formeller. Mhm.
Aber sonst eher neutral.
Fad.
Ja. Finde ich schon mal irrsinnig spannend, was Botschaft so auslösen kann. Ja? Es ist eigentlich ein relativ altes Wort, ein alter Begriff, der jetzt nicht wahnsinnig emotionalisiert. Es hat niemand von euch vom Hocker gefetzt bei dem Wort. Ja? Wir nehmen es aber trotzdem halt als Arbeitsbegriff, was einfach wahnsinnig praktisch ist, wenn man sich so ein Ding definiert und alle wissen, wir reden halt von Botschaft. Das wir jetzt auch definieren. Botschaft hat für mich in der Kommunikation immer zwei Seiten, nämlich das Was ist Inhalt und auch ein zweites Was, das Ziel. Wenn ich was sagen will, ich verfolge immer Ziel oder Zweck. Es ist mir nicht unbedingt bewusst immer, dass ich was sagen will, ja, ich rede auch einfach drauf los, aber ich will irgendwas damit bezwecken, ja, ich will einfach deine Aufmerksamkeit haben, ich möchte mir was von der Seele reden und will, dass du mir zuhörst, ich will da was anschaffen, was auch immer, ich will missionieren, so ist das und so muss man das machen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt einen bestimmten Inhalt, den man sich für eine Botschaft überlegen muss, und auch ein bestimmtes Ziel, das man verfolgt, ja, weil sonst müsste man nicht kommunizieren und sich keine Botschaft überlegen. Wenn wir mal auf den Inhalt schauen, wenn es um Botschaften geht, und zwar das ist jetzt völlig wurscht, ob das jetzt für Medien ist oder fürs normale Leben, für Medien ist es halt besonders wichtig, dass dieser Inhalt der Botschaft was Wichtiges sein soll. Hey, was ist denn wichtig? Kommt drauf an. Es kann wichtig sein für einen selber. Mir ist es jetzt wichtig, meinen Standpunkt zum Thema Klavierschnitt bei Novomatic hier zu verbreiten, weil ich finde, das ist ein Wahnsinn oder das ist furchtbar oder das ist total geil, was die Frau macht oder was auch immer. Ja. Mir selbst ist es wichtig, weil ich mein Ego damit stärke oder weil ich vielleicht die PR-Beraterin von der Klavierschnitt bin und hier gute Stimmung für sie machen möchte. Ich bin es nicht, wird mir niemals einfallen. Dann ist es für mich wichtig, dass ich meine Botschaften zu dem Thema hier verbreite. Kann aber auch für andere wichtig sein. Zum Beispiel die Information, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer jüngsten Tagung beschlossen hat, die Zinsen um einen Prozentpunkt in der Eurozone anzuheben. Ist das für euch eine wichtige Information?
Ja.
Warum?
Weil sie sich das gut überlegt haben und es bei deren hoffentlich gründliche Prognose für das Wirtschaftswachstum ist und das sind so demnächst wirtschaftlich voraussteht oder entgegenstehen.
Hat das was mit dir persönlich zu tun?
Ja, naja, trifft ja alle und nicht nur.
Genau.
Ist ein bisschen, ist nur der Zahl und Fakten, also ja, mag sowas.
Aber es löst etwas aus, dadurch kommt ein Prozess in Gang, der sich auf die Wirtschaft und alles auswirkt. Alle Banker, die das hören, ja, für die ist das die Wahnsinnsnachricht des Jahres, ja, weil in den letzten 10 Jahren waren die Zinsen sowas von im Keller und die Banken haben aufgrund der niedrigen Kreditzinsen wahnsinnig wenig verdient und mussten enorm sparen. Wir als Sparer haben es halt mitgekriegt, negativ, indem auch für unsere Spareinlagen nichts gekriegt haben, nämlich 0,0125% oder so irgendwas, ja. Die Nachricht, dass die EZB die Zinsen anhebt, ja, hurra für Sparer, ja, man kriegt mehr fürs Sparbuch, hurra für die Banken, ja, weil sie können jetzt ihre Kredite wieder teurer machen, scheiße für die Kreditnehmer, weil die Kredite teurer werden. Was löst das aus, wenn Kredite teurer werden? Man überlegt sich, nimmt man jetzt den Kredit oder nicht? Investiert man jetzt mit dem Kredit oder nicht? Das heißt, die Gefahr ist groß, dass das Wirtschaftswachstum, das wieder angesprungen ist, wieder abreißt. Deswegen wird die EZB dieses Jahr auch garantiert nicht die Zinsen anheben. Ja, sie wird das so ganz frühestens nächstes Jahr, werden wir vielleicht eine leichte Anhebung sehen. Aber ihr seht schon, für diese Botschaft, die irgendwie so fad ist und technokratisch ist, hat auf den zweiten Blick ganz wichtige Auswirkungen auf uns alle. Aber erst auf den zweiten Blick. Die Botschaft, Alexander van der Bellen tritt als Bundespräsident zurück. Für wen ist das wichtig? Was macht es mit dir? Welche Bedeutung hat es für dich?
Angst, Schock, Enttäuschung. Ja, in der Antwort.
Weil, was steckt da bei dir dahinter? Was hat der Van der Bellen für dich zum Beispiel verkörpert?
Vertrauen, Verantwortung, positive Zukunft. Stichwort Abwechslung.
Wenn jetzt als Botschaft nachkommt, Heinz Fischer wird wieder Bundespräsident.
Dann würde sich meine Gefühlslage nicht, also dann wäre ich positiver gestimmt.
Dann, wenn es der Norbert Hofer wird. Das heißt, das sind im Hintergrund ja schon bei jedem Einzelnen, der eine Botschaft mitbekommt, bewusst oder unbewusst Einstellungen, Werthaltungen, Erwartungen, die jeder von uns hat und bei jedem auch sehr unterschiedlich sein können. Ganz wesentlicher Einflussfaktor für das Konstruieren oder auch das Analysieren von Botschaften. Wenn wir jetzt auf der Medienschiene bleiben, Botschaften, die nur für einen selber wichtig sind, ah, ich bin so toll, ich bin so gut, ich habe beim letzten Tanzturnier eine Goldmedaille gewonnen, ja? Who cares? Ja, interessiert niemanden außer mir und vielleicht meine Mama, die stolz ist, dass ihr Mädel endlich noch was Gescheites tut im Leben. Für andere nicht interessant. Aber EZB, Van der Bellen, Klawischnik, das ist für eine größere Öffentlichkeit durchaus interessant. Und das ist der Punkt, bei dem es um Medien geht. Ja? Also Botschaften für einen selber sind nichts für Medien. Wird jeder von euch sagen, na eh klar, warum erklärt es das so ausschweifend? Weil ich es in der Praxis tagtäglich erlebe, dass genau diese Unterscheidung nicht getroffen wird. Wir haben in unserer Organisation, in unserer Partei dieses oder jenes oder bababa und das ist uns wichtig, ja, aber draußen interessiert es niemanden. Ja. Wir müssen eine Presseaussendung machen, wir müssen sofort eine Social-Media-Kampagne machen und so weiter und so fort. Dann die große Ernüchterung. Warum schreibt keiner darüber? Warum rufen die Journalisten nicht an? Boah, Frau Holz, Sie sind eine schlechte PR-Beraterin. Sie haben einen Scheißjob gemacht. Wir müssen Sie leider auswechseln. Dann frage ich den Kunden, haben Sie sich überlegt, eigentlich, was da rausgeschickt haben oder rausschicken möchten? Das heißt, die Botschaft muss wichtig sein für möglichst viele andere. Wenn ich meine Kunden frage, wer sind denn Ihre Zielgruppen? Ja, wen soll denn die Botschaft interessieren? Na, alle. Es soll an alle gehen, ja? Alle sollen das wissen, davon begeistert sein und alle Medien sollen darüber schreiben, berichten, Beiträge machen. Wir haben gerade vorhin schon gesehen, an zwei einfachen Beispielen, gewisse Dinge, einige von Ihnen sind daran interessiert, andere überhaupt nicht, denen geht das hier vorbei. Man muss ganz klar eingrenzen, wen interessiert es wirklich? Wer kann diese Information brauchen? Wenn ich auf Social Media eine Kampagne fahre, dass die EZB ihre Zinsen erhöht, welche Menschen sind auf Social Media unterwegs? Wer arbeitet mit WhatsApp? Wer ist auf Instagram? Sind das 50-, 60-jährige Banker oder sind das eher junge Menschen? Das heißt, das wird vielleicht auch der falsche Kanal sein, die falsche Plattform sein. Wer wartet vielleicht schon auf diese Nachricht? Irgendein Unternehmen in Zusammenarbeit mit einer Universität entwickelt was Bahnbrechendes. Ja? Zum Beispiel eine Trinkflasche für Sportler aus einem Verbundkunststoff, der noch innen und außen mit Titan beschichtet ist, sich wie eine Plastikflasche zusammendrücken lässt, aber wesentlich länger hält, das Wasser aus der Flasche nicht so grauslich schmeckt aufgrund der Titanbeschichtung. Und noch dazu kontaktloses Trinken möglich ist, dass man kann sich das so in den Mund spritzen. Man muss nicht schrauben, während man das Radrennen am Großglockner fährt, ja, oder irgendwas aufzupfen. oder saugen und nuckeln wie ein Säugling, sondern man kann sich das ganz schnell oder auch beim Eishockey-Match, ja, wo man 10 Sekunden Pause hat, schneller mal einen Shot Wasser oder ein isotonisches Getränk verabreichen. Das ist tatsächlich ein neues Produkt, das auch tatsächlich demnächst lanciert wird. Hat ein Schweizer entwickelt, kommt in Österreich im August auf den Markt, heißt Kigo. Ende der Werbeeinschaltung. Da warten unbewusst vielleicht schon viele Sportler drauf. Ich weiß nicht, wer von euch Leistungssport vielleicht betreibt oder sich dafür interessiert. Ja, der weiß genau, dieses umständliche Auffudeln von diesen grauslichen Plastiktrinkflaschen, wo dann innen schon der Schimmel zu wachsen anfängt, ja, nach dem 5., 6. Mal, wenn man es nicht gescheit auswäscht, ja, ist eklig. Ja. Die warten auf sowas. Ja. Das heißt, ich überlege mir, wenn ich zum Beispiel die Botschaft rausgeben möchte, ja, diese kontaktlose Titan-Trinkflasche ist jetzt da, schaut doch noch super geil aus, kostet allerdings 60 Euro, werde ich mir im Vorfeld überlegen, wen interessiert es, wer kann das brauchen, wer wartet vielleicht unbewusst schon drauf. Ja? Und dann werde ich nicht die Omis und Opis anschreiben oder mich an die wenden oder nicht unbedingt in Österreich und heute inserieren, sondern werde ich vielleicht schauen, wo erwische ich denn meine Zielgruppe. Ja? Hochleistungssportler, Topsportler, Menschen mit einem höheren Einkommen, die sich auch in ihrer Freizeit einfach hochpreisige, gute Produkte leisten, ja? Die für ein paar Laufschuhe 800 Euro ausgeben, weil die Schuhe von allein laufen oder was auch immer. Ja? Die kaufen sich dann auch so eine Trinkflasche um 60 Euro. Ja? Ist auch ein Imageträger, für die ist das wichtig. Und diese Leute muss ich im Vorfeld aber definieren und ausfindig machen. Wie macht man denn sowas? Wie kann ich rauskriegen, wer wirklich meine Zielgruppen sind?
Marktforschung.
Wie kann ich es in der Politik rausfinden? Wer meine Zielgruppen sind, wo meine potenziellen Wähler sind. Genau, ich frage die Leute einfach. Natürlich kann ich nicht alle fragen, aber ich befrage ein repräsentatives Sample. Sobald ich einmal weiß, ich habe wirklich was Wichtiges zu erzählen, das viele Menschen interessiert, das viele Menschen brauchen können oder worauf sie vielleicht schon gewartet haben, oder die Botschaft, Rauchverbot wird doch nicht gekippt, also das kann schon viele Menschen interessieren, ja, wenn ich diese Botschaft zum Beispiel hätte. Dann überlege ich mir, wie bringe ich meine Botschaft an die Zielgruppen. Und das Wie bezieht sich einerseits auf die Art und Weise, wie ich etwas schreibe, nämlich sachlich und beziehungsorientiert. Wenn ich als Journalist schreibe, dann fallen diese ganzen schrecklichen, grauenvollen PR-Füllwörter wie erstklassig, sensationell, 1A, pipapo, unvergleichlich weg. Das wäre eine sachliche, nüchterne Berichterstattung. Und sie wird auch beziehungsorientiert. Man stellt sich immer vor, wer ist das Gegenüber, wie tickt das Gegenüber, welches Wissen hat mein Gegenüber schon vielleicht über den Bereich, über den ich hier rede. Ganz wichtig. Welche Werthaltungen oder Einstellungen oder potenziellen Ängste schwingen da möglicherweise mit, was ich ja über Meinungsforschung und Marktforschung im Vorfeld auch denen so erheben kann. Welche Kompetenzen haben die Empfänger meiner Botschaft? Können die sinnerfassend lesen? Es gibt in Österreich wirklich Menschen, die Teilanalphabeten sind, die können ganz super reden, Vorträge halten, was auch immer, tun sich aber wahnsinnig schwer mit Geschriebenem. Es gibt Menschen, die einfach es nicht gelernt haben, sinnerfassend zu lesen. Sie können zwar laut vorlesen, aber sie können nicht sagen, was da jetzt drinnen steht. Es gibt Menschen, die sprechen 10 verschiedene Sprachen, denen kann man unglaublich komplexe Texte oder Wortgebilde hinstellen, bei anderen ist es nicht möglich. Das muss man auch berücksichtigen. Dann muss man sich auch anschauen, Medienkonsum und auch Mediengewohnheiten. Sind das Menschen, die eigentlich nur mehr mit dem Smartphone unterwegs sind und eigentlich nur noch ihre Informationen aus dem Internet beziehen und dort nicht einmal mehr Zeitungen anschauen oder Fernsehkanäle, sondern irgendwelchen Bloggern folgen? Oder sind das Menschen, jenseits der 50, 60 Jahre, die tatsächlich noch am Abend zu Hause um 19:30 vorm Fernseher sitzen, sich die Zeit im Bild 1 anschauen, weil das über Generationen so weitergegeben wurde. Zu meiner Zeit, als ich Kind war, war 19:30 eine heilige Zeit zu Hause. Ja, das sind alle in der Küche, in der Wohnküche gesessen, wo auch der Fernseher war. Da durfte man keinen Pieps von sich geben, ja, beim Essen nicht mit dem Löffel scheren, ja, oder laut husten. Da wurde Zeit im Bild 1 angeschaut. Ja, das war das Highlight des Tages. Ja. Und der ORF war damals die Institution. Ja, was im ORF gelaufen ist, das ist Wahrheit, das ist richtig, das stimmt. Wie ist das heute mit ORF? Ich sehe schon ein bisschen hochgezogene Augenbrauen und ein Grinsen. Also, vor allem, es gibt nicht mehr nur ORF, es gibt Privatsender bis hin zu OE24, dem Herrn Fellner. Und ich möchte jetzt noch was aufgreifen, was der Herr Brüller vorletztes Mal, glaube ich, mit euch angesprochen hat, das Thema des konstruktiven Journalismus. Es ist durch Studien, Umfragen belegt, ja, dass in den Medien nur mehr so diese ganzen Skandalgeschichten daherkommen und wenn man sich jetzt die Zeit im Bild anschaut, ist man auch nur schwerst deprimiert. Aus eigener Erfahrung, ich kann es bestätigen, seit einem Jahr konsumiere ich nicht mehr regelmäßig Medien. Ihr könnt mir jetzt fragen, wie deppert ich bin als PR-Frau, konsumiere ich keine Medien? Ja, wie soll denn das gehen? Ich habe festgestellt, dass was wirklich wichtig ist, kriege ich trotzdem mit. Und wenn ich gezielt recherchiere, schaue ich natürlich und lese Zeitungen nach. Ja? Aber ich setze mich nicht mehr hin und schaue mir jeden Tag Standard.at an oder blätter die Presse durch oder schaue mir jeden Tag die Zeit im Bild an. Zeit im Bild sehe ich nur mehr zufällig, weil es einfach nicht mehr ausreut. Ja? Da gibt es teilweise einfach Dinge, da denke ich mir, welche Qualität hat jetzt dieses Interview? Der Herr Wolf, volle Wertschätzung in allen Ehren, er ist einfach nur schon zu lange in dem Job und vermutet schon hinter jeder Mücke einen Mörder, ich weiß nicht was, Komplott. Und inszeniert sich sehr viel selbst, das ist meine persönliche Meinung, bitte. Ja, also das ist jetzt Armin Wolf, ja, und greift für meine Begriffe manche Interviewpartner halt sehr hart an, was ich jetzt nicht für wahnsinnig schlau halte, ja, die Art und Weise mit jemandem zu reden, man kann mit jemandem auch höflich sein und trotzdem kritische Fragen stellen. Dadurch habe ich einfach auch den Eindruck gewonnen, das brauche ich mir nicht anschauen, das hat für mich nicht wirklich Mehrwert. Was ich noch lese, sind so Sammelgeschichten, ja, wo Hintergründe recherchiert werden, wo mehrere Leute befragt werden, wo ich verschiedene Perspektiven kriege und wo ich mich dann nachher hinsetze und drüber nachdenke und mir meine Meinung bilde. Ich schaue mir nicht mehr diese atemlose Berichterstattung an, es war ein Erdrutsch und es gibt sofort eine Zeit im Bild Sondersendung und es wird die Besitzerin vom Gasthof daneben gleich interviewt, was sie jetzt dazu sagt, dieses Vorführen dieser Betroffenheit, na, was soll die Frau sagen, außer es war furchtbar. Ja? No, na. Ja? Das nervt mich, ihr merkt es auch, ja, wie emotional ich werde. Ja? Ich würde mir sehr wünschen, dass dieser ganze Journalismus ein bisschen runterkommt. Ja? Bei jedem Furz, den die FPÖ irgendwie von sich gibt, sofort sind 50 Mikros da und das wird wieder aufgebauscht und pipapo. Gilt auch für andere Parteien. Ja, müssen die Medien sofort hinströmen und aus einer Geschichte machen. Wir müssen es jetzt schneller haben als die Privatsender. Und wir müssen damit jetzt noch schneller online sein als das andere Portal. Die überschlagen sich schon selber. Und in dem Moment, wo die Geschichte draußen ist, ist schon keine Geschichte mehr. Ja, weil schon wieder 50 andere Sachen passiert sind. Und wie oft kommt es ihr dazu, wirklich sämtliche Privatsender anzuschauen, sämtliche Medien zu verfolgen? Wann soll man das machen?
Ich glaube, der Punkt, den Sie angesprochen haben, ist wahrscheinlich, also wenn man sich die Entwicklung anschaut, in bestimmten Tageszeitungen, Standard etc., ich glaube, das sind schon Entwicklungen, mit denen die selber sich auch beschäftigen. Die wissen ja schon, dass Zeitungen, Medien, Berichterstattung sich auch ändern muss. Und die Kritik, die Sie anbringen, sind wahrscheinlich nicht die Einzige, die das macht. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt den Standard, ich habe jetzt seit ein paar Monaten ein Abo und jetzt ist es nicht mehr online, weil online wirklich schrecklich ist, der Standard. Ich finde aber die Zeitung, also die Print, hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Also da sind wirklich tatsächlich, da geht es nicht mehr so sehr um den einzelnen Journalisten, um sich in den Vordergrund zu stellen, wie das oft der Fall ist, wenn sie jetzt sagen, gut, das ist nicht Standard, aber egal, sondern da wird Hintergrundrecherche betrieben und zwar auf eine sehr, sehr gute Art. Und ich glaube, das tun ja immer mehr, schon immer mehr Leute. Also ich glaube, das muss man auch ein bisschen differenzierter sehen.
Absolut muss man es differenziert sehen. Was ich jetzt gemeint habe, sind wirklich die absoluten Massenmedien, und das ist eben das Fernsehen und Kronenzeitung. Wenn man anschaut, wie viele Leser das Standard hat,
ja, ich mein,
ist man schon in einer anderen Kategorie.
Es gibt halt den Versuch, sich da ein bisschen von abzukapseln, auf jeden Fall.
Gibt es natürlich, definitiv. Was ich einfach sagen möchte, ich wollte einfach auch bestätigen, und das halt wahrscheinlich zu langatmig, ja, ich habe auch die Wahrnehmung, dass es journalistisch einfach in eine Richtung gegangen ist, die einfach sehr, sehr negativ und skandalgetrieben ist. Ja? Und der konstruktive Journalismus ist jetzt das Gegenkonzept dazu, dass jetzt natürlich nicht nur alles schön schreibt und nur das Positive beschreibt, sondern beide Seiten sieht und völlig klar, man braucht beide Seiten. Ich aber auch für meinen Teil hier warnen möchte davor, jetzt nur um des konstruktiven Journalismus willen, um ein Gegengewicht zu bringen, da hineinzukippen, sondern sich immer zu überlegen, wann passt konstruktiver Journalismus? Für welches Medium passt er? Was möchte ich berichten? Es gibt einfach Dinge, da macht konstruktiver Journalismus keinen Sinn, da berichte ich einfach die Fakten, auch wenn die Fakten schrecklich sind, es ist so. Ja? Bei einem 20-Sekunden-Beitrag im Radio oder bei einem kurzen Beitrag im Fernsehen wird sich konstruktiver Journalismus nicht immer ausgehen. Der konstruktive Journalismus bedeutet immer auch, dass beide Seiten irgendwo ihren Niederschlag finden. Konstruktiver Journalismus als Gegengewicht zu diesem Negativjournalismus, ja, aber mit Bedacht, mit Rücksichtnahme darauf, was möchte ich berichten und in welchem Medium möchte ich es berichten. Möchte hier nur darauf eingehen, auf vorletzte Zeile, Wording in der eigenen Sprache. Sehr oft kann man meiner Meinung nach in der Medienberichterstattung schon konstruktiven Journalismus haben, wenn man einfach nur bei der Art und Weise, wie man sich ausdrückt und welche Wörter man gebraucht, sich das ein bisschen achtsamer ist. Ja? Es gibt natürlich bestimmte Reizwörter, mit denen man Auflage erzeugen kann, und es gibt natürlich auch andere Wörter, die inhaltlich das Gleiche bedeuten, aber die Dinge relativieren. Wäre spannend, den Standard dahingehend mal zu analysieren, zum Beispiel. Und was ich auch wichtig finde beim konstruktiven Journalismus, ist eine Reflexion und eine Schärfung der eigenen Wahrnehmung. Ich frage mich nämlich, der Mensch nimmt das Negative, so ist er halt programmiert, in der Regel stärker wahr als das Positive. Ist wirklich alles im Journalismus, was ich jetzt so bekrittelt habe, in diesem Massen-Mainstream-Journalismus, so negativ? Oder ist einfach meine Wahrnehmung so sehr schon auf das Negative hin gelenkt, dass mir das Positive gar nicht so auffällt? Also wenn ich mal viel Zeit habe demnächst, werde ich auch einmal eine Untersuchung anstellen, zwei Tageszeitungen miteinander vergleichen und wirklich nur anhand der Headlines schauen, kategorisieren positiv, negativ. Und dann lasse ich mich einfach gern überraschen. Ja? Also ich biete hier die Wette an, in gewissen Zeitungen, da kann man sicher den Standard und die Presse nehmen, die laufen für mich in der Kategorie Qualitätsmedien, aber nicht die Massenmedien, wird man da wahrscheinlich auf eine ziemlich ausgewogene Sache kommen. Das zum konstruktiven Journalismus, Klammer wieder zu. Wenn man weiß, was ich schreiben will, an wen ich es adressieren möchte, was ich im Hintergrund zu berücksichtigen habe, dann überlege ich mir auch, über welchen Kanal möchte ich kommunizieren. Ist das etwas für Fernsehen, ist es etwas fürs Radio, ist es etwas für Social Media, ist es ausschließlich für Online, ist es für Print? Und ganz wichtig, im Journalismus wiederholen, wiederholen, wiederholen. Indem man einmal eine Geschichte geschrieben hat, heißt das nicht, dass die Botschaft schon angekommen ist. Immer wieder in Folgegeschichten zum Thema, immer wieder die Dinge nochmal bringen. Bei mir dauert so im Schnitt wahrscheinlich mindestens 10 Mal, bis einmal irgendwas bei mir angekommen ist. Bei meinen Kunden erlebe ich oft, wir haben da jetzt eine Botschaft, eine Presseaussendung rausgeschossen, warum weiß das jetzt nicht die ganze Welt? Ja, weil viele Leute schlicht und einfach nicht wahrgenommen haben, weil ihr Aufmerksamkeitsfokus überhaupt nicht auf dem Thema ist. Ja? Wenn ich mich nur für Hunde interessiere, ja, werde ich eine Presseaussendung zu Katzenfutter wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Oder ich nehme sie ganz besonders wahr, weil ich eben nur Hunde mag und mir denke, warum schicken die mir eine Presseaussendung zum Thema Katzenfutter? Oder warum schreibt der Journalist da zum Thema Katze? Ganz wichtig, warum ist Wiederholen wichtig, auch auf verschiedenen Kanälen? Infoflut. Es wird die Strategie von vielen Unternehmen, politischen Parteien, wir texten alle zu, alle Kanäle, Print, Online, audiovisuell. Auch hier muss man selektiv vorgehen, wenn man wirklich irgendwo ankommen möchte. Und digitale Demenz nicht zu unterschätzen, wenn ich jetzt gerade irgendwas am Smartphone lese und ich roll da durch. Ja? Also nach 12 Sekunden, ich denke mir zwar, das muss ich mir merken, das schaue ich nachher noch einmal hin. Dann wische ich kurz weiter und auf einmal habe ich schon wieder vergessen, wo ich da eigentlich nachschauen wollte. Ja? Wenn ich was im Internet am Bildschirm lese, bei mir sind die Dinge immer viel schneller weg, als wenn ich etwas in der Hand habe, was diese Verknüpfung mit dem Haptischen online nicht mehr gibt. Und dann idealerweise mache ich noch eine Feedback-Schleife, eine Rückkopplungsschleife. Was wurde denn von meiner Botschaft verstanden? Indem ich den anderen frage oder anhand der Reaktion der anderen einfach wahrnehme, wie ist denn da was angekommen und was zeigt sich da? Es ist überhaupt nichts angekommen oder es wurde ganz anders aufgenommen, als es von mir gedacht war. Da muss ich mal überlegen, warum war das so? Liegt es an mir, liegt es an dem Gegenüber, was wurde da wo hineininterpretiert? Oder ist es eh super angekommen? Wurde verstanden, hat zwar trotzdem nichts ausgelöst, aber es ist zumindest angekommen. Und der Idealfall ist natürlich, wenn es ankommt, dann Gegenüber was auslöst, das Gegenüber drauf einsteigt, mir den Ball wieder zurückspielt. Oder im Fall einer Wirtschaftskommunikation, Wirtschaftsbotschaft, mein Produkt kauft, was auch immer im Fall der politischen Partei, sein Kreuzerl dort am Wahltag macht. Und wenn nichts verstanden wurde und alles schiefgelaufen ist, zurück zum Start. Ja, Ursachenanalyse, lag es an der Botschaft, lag es an der Zielgruppe, lag es am Kanal, lag es am Wording, lag es daran, dass es nur negativ war und das andere anwidert, lag es daran, dass es nur positiv war und deswegen nicht wahrgenommen wird oder nicht für glaubwürdig empfunden wird. Und man geht die ganzen Stufen noch einmal durch. Also Botschaften zu konstruieren, bewusst zu konstruieren, damit sie in der Medienarbeit beim anderen ankommen, sind ein bisschen tricky. Braucht einfach Übung, öfter ein Tun, ein sich austauschen mit Testpersonen, mit Testlesern, mit Testhörern. In Redaktionen hat man natürlich den Chefredakteur, der alles weiß und alles kann und einem sofort sagt, das geht oder das geht nicht. Im normalen privaten Leben hat man immer ein Gegenüber, das irgendwie reagiert und sich denkt, hä? Oder hey, ja, super, cool, oder was auch immer. Das ist quasi die Werkzeugkiste, die ich euch heute gerne mitgeben möchte. Ich lasse die auch so stehen. Mit dieser Werkzeugkiste, das teilst du nachher aus, nicht jetzt, gell?
Genau.
Ja. Würde ich euch einfach bitten, ihr habt ja schon so Vorarbeiten gemacht, ihr habt euch schon mit Themen beschäftigt, ihr habt euch in Ressorts eingeteilt, ihr habt vielleicht schon so inspirierende Gespräche geführt, habt irgendwo vielleicht schon Botschaften entdeckt oder möchtet Botschaften formulieren. Ich würde euch bitten, euch in Gruppen zusammenzutun, entweder nach Ressort oder nach Sympathie. Ihr könnt auch allein oder zu zweit arbeiten, überlasse ich komplett euch. Und euch einfach aus bereits bearbeiteten Medienmaterialien eine Geschichte herausnehmen und sagt, diese Botschaft würdet ihr jetzt formulieren, dass sie medienadäquat ist, euch überlegen, für wen ist sie wichtig, wer ist die Zielgruppe, über welche Kanäle würdet ihr das spielen, also diese ganzen Dinge, die wir hier durchgegangen sind, wie würdet ihr es formulieren, eher blumig, eher locker, eher lose. Diese Botschaft, so 1 bis 2 Sätze. Nichts Langes, wirklich 1 bis 2 Sätze. Könnt auch persönliche Gespräche als Ausgangsbasis nehmen, eine frei gewählte Quelle oder ich biete euch 2 Botschaften an, mit der Einladung, sie einfach zu analysieren. zu analysieren, welchen Wert hat das, wer sind da die Zielgruppen, geht es da um das Selbst, geht es da um die anderen, über welchen Kanal macht es Sinn, solche Botschaften zu senden. Die erste Botschaft von der Klawischnik, ich wollte schon immer bei den ganz Großen dabei sein, war angeblich ein Zitat, dass sie zu Novomatic gegangen ist. Ihr kennt, glaube ich, alle die Geschichte. Und ein zweites ist ein Auszug aus einer quergeschriebenen Kolumne von der Sibylle Hammer. Nein, wir sollen nicht tun, was die Stimmung auf Facebook verlangt. Österreich ist vernünftiger als das Leserforum der Kronenzeitung, Frau Staatssekretärin, Klammer auf, Frau Edtstadler. Und Politik ist mehr, als diesen nach dem Mund zu reden. Ihr kennt sicher die Geschichte, dass die Staatssekretärin gefordert hat, wir müssen uns mehr nach der Stimmung und Meinung in den Social Media richten und danach agieren. Jetzt habe ich euch komplett erschlagen, gell? Angebot. Ihr könnt gerne Pause kombinieren mit der Gruppenarbeit. Die Aufgabe ist noch einmal, entweder eine dieser beiden Botschaften zu nehmen und zu analysieren, welchen Wert hat sie für euch? Ist es für euch eine Botschaft? Wer ist vermutlich die Zielgruppe dafür? Oder ihr arbeitet wirklich mit den Inhalten, die ihr schon aus bereits durchgearbeiteten Geschichten oder Gesprächen habt und versucht, aus diesen Inhalten eine Botschaft für euch herauszuziehen und sie in 1 bis 2 Sätzen zu formulieren. Ich würde euch bitten, wenn ihr eine Botschaft gefunden habt, aufzuschreiben. Und idealerweise haben wir dann noch Zeit, jetzt sind wir auf 17.50 Uhr, Vorschlag, Pause bis 18.10 Uhr, Pause und quasi das gemeinsame Erarbeiten bis 18.10 Uhr. Und um 18.10 Uhr kommen wieder alle daher und dann Präsentation von einigen Botschaften, beziehungsweise ihr erzählt, wie es euch gegangen ist, wo es Schwierigkeiten gegeben hat, oder holt euch Feedback einfach von mir zu euren Botschaftsvorschlägen. Ist für euch klar, was zu tun ist, oder ist es völlig...
Aber jeder macht dann eine eigene Botschaft.
Es kann gern aus einer Gruppe eine gemeinsame Botschaft sein, es kann jeder auch eine eigene Botschaft haben, das überlasse ich wirklich euch, wie ihr das machen wollt.
Also ihr könnt sie noch...
Das ist wirklich ganz frei.
Ich könnte wieder in die Ressorts gehen vom vorletzten Mal. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt Kultur, Chronik, Gesellschaft, das waren viele, die haben wir geteilt, dass ihr einfach euch aufteilt. Oder hier Außenpolitik im Nebenraum, also davor, da ist Wirtschaft, Studentenleben und drüben in der Cafeteria ist Innenpolitik, 2 Gruppen. Das war auch eine relativ große Gruppe.
Aber es kann auch irgendwas
Genau.
Ja, genau. Es muss jetzt nicht. Genau. Also ihr könnt immer in die Gruppe gehen, um gemeinsam auch was zu arbeiten, euch zu reflektieren oder selber unterwegs sein.
Ja. Ich lasse euch das da stehen. Geht es einfach wirklich nach diesen Stufen durch, dann wird es auch leichter. Was macht es denn so schwer?
Ja, dass halt die Formulierung quasi passt, dass es sofort verständlich ist, einfach weiter, um was es geht.
Mhm. Noch so spontanes Feedback, wie es euch gegangen ist damit? Habt ihr dann eins gefunden letztlich, oder? Ja? Okay.
Anything else? Aber Sie haben alle was auf dem gelben Zettel stehen, oder?
Genau.
Aber,
wir hatten Lust, seine Botschaft kurz vorzulesen, zu präsentieren.
Wer soll?
Das Schlimmste, was passiert, ist wertschätzendes Feedback.
Ja, fangen Sie mal an mit der Botschaft.
Also die Botschaft, die wir hier aufgeschrieben haben, ist, also doppelt so viele Studentinnen als Studenten lehnen schlagende Burschenschaften ab. Weil es ist gut, was wir da ausprobieren.
Ja. Also, wir haben es hier gelesen. Es war eine Hochschulfrage, die Einstellung von Studierenden zu gewissen Sachen, also Werten wie Toleranz etc. beleuchtet, nach Geschlecht sortiert und nach Studienrichtung. Mhm. Wir haben uns jetzt fürs Geschlecht entschieden, weil es da auch plakativer war. Studienrichtungen sind aber auch wahnsinnig interessant. Genau, da ist einfach rausgekommen, dass viel, viel mehr Frauen das ablehnen als Männer. Also wie gesagt, wären es doppelt so viel. Mhm. Ja, also 85% zu 46%. Mhm. Genau, und Studienrichtung, wenn man sich das mal anschaut, wäre interessant. Also Rechtswissenschaften, also das ist jetzt nicht geschlechterspezifisch, da ist zum Beispiel bei Rechtswissenschaften das Leben nur 37% ab, aha, wohingegen bei Geisteswissenschaften, noch mehr bei Sozialwissenschaften, das bis zu 80% ablehnen. Mhm. Also da gibt es schon eine starke Kluft.
Sehr spannend,
ja. Ja, finde ich auch.
Wie wirkt diese Aussage auf euch? Was löst es bei euch aus? Jetzt inhaltlich.
Ich finde, es ist eine starke Aussage. Also ich weiß nicht, was das Ziel der Übung war, aber wenn das Ziel der Übung war, so einen Appell hervorzuheben, oder also das ist jetzt eine Tatsache oder eine Feststellung, aber was ist jetzt, oder was soll ich mir da jetzt, was soll ich denn machen?
Was möchte ich transportieren? Was möchte ich, dass bei einem Gegenüber genau jetzt ankommt?
Da könnte man vielleicht irgendwie einen zweiten Satz oder irgendwie was.
Genau. Genau, genau. Also das wäre quasi auch noch der nächste Schritt. Ich möchte hier quasi noch einen Appell einbringen oder einen Aufruf zu etwas anhängen, weil ich ja etwas transportieren möchte. Ich möchte nicht nur Fakten reportieren, sondern auch beim anderen etwas auslösen. Dann würde es quasi einen Botschaftscharakter bekommen. Oder doppelt so viele Studentinnen, wie war das, lehnen schlagende Burschenschaften ab.
Genau, Studentinnen als Studenten.
Mhm. Mhm. Burschenschaften, schlagende Burschenschaften sollten abgeschafft werden. Ich meine, das ist jetzt natürlich total radikal, ja, aber nur um es zu veranschaulichen, was ich meine.
Ja, die Formulierung haben uns schon nicht gestreckt, aber lehnen ab ist natürlich schon sehr, sehr sachlich ausgedrückt.
Ja.
Die Frage dann natürlich, soll man das noch verdramatisieren oder verschärfen, wie wir sagen, wollen schlagende Burschenschaften verbieten zum Beispiel. Die Frage ist dann natürlich nur, weil die Grafik war natürlich, das war die Grafik, die Frage natürlich, Richtung was für Manipulation, wie das teilweise verfälschen.
Geht es denn schon um Meinungsmache?
Genau.
Ja? Darf man als Journalist so etwas schon dazu schreiben? Nein, darf man nicht. Ja? Da völlig klar, dass einfach nur die Fakten reportiert werden und miteinander in Vergleich gesetzt werden. Wenn ihr jetzt selbst als eure Botschaft das rausgeben wollt, muss natürlich was mittransportiert werden, nämlich auch eure Position oder irgendetwas, was ihr bei eurem Gegenüber auslösen wollt. Oder es wird hier transportiert eine Position von irgendeinem Politiker, der sagt, Van der Bellen, deswegen schlagende Burschenschaften verbieten oder was auch immer. Völlig absurd, was ich da jetzt sage. Ja? Aber damit es eine Botschaft wird, braucht es noch eine Person, einen Botschaftsträger, wie zum Beispiel einen namhaften Politiker oder irgendwer, der für irgendwas eintritt oder einen Kirchenvertreter oder von einem Unternehmen oder einer Organisation, der aufgrund dieser Fakten noch etwas fordert und einen Appell formuliert. Dann wird eine Botschaft draus. Ist es für euch?
Ja, das ist eine Frage.
Ist es für dich jetzt klar, so der Unterschied zwischen diesem einen Satz der Aussage und dem Thema, wann wird es dann eine Botschaft? Ich habe nur so ein bisschen ein Fragezeichen deinem Gesicht gesehen und dachte, vielleicht bin ich es unklar.
Ja, das ist die Frage halt auch, was will die Botschaft interpretieren? Und wer will die Botschaft rausbringen? Wenn das, ich weiß nicht, dass man zum Beispiel die VSSDÖ oder die GRAZ rausbringt, dann ist es ja klar, in welche Richtung das gehen will. Weil, ja, und es geht halt nur von der ÖH aus und dann sagt man schnell das aus.
Und damit sind wir genau in diesem Fahrplan drinnen. Wer was, wann, wie, wo. Ja? Indem man jetzt einfach diese Aussage hat, wird klar, dass es eigentlich nicht klar ist. Hier wird nur über eine Umfrage etwas berichtet, aber es ist so in der Form noch keine Botschaft. Ja? Es ist nicht klar, an wen ist da jetzt was gerichtet, wer ist da der Absender. Da bräuchte es eine andere Geschichte oder einen anderen Sprecher dazu. Okay.
Ich warte auf noch mehr.
Noch ein Beispiel. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Bitte.
Übergewicht bei Kindern kann oft auch problematische Familienverhältnisse zurückgeführt werden.
Bitte. Kannst du nochmal vorlesen?
Übergewicht bei Kindern kann oft auf problematische Familienverhältnisse zurückgeführt werden.
Sollen
Appell
an Eltern
sein. Wollen passieren auf einem Zeitungsartikel, wo es darum gegangen ist, wie die psychologischen Effekte auf, oder psychologischen Hintergründe, die ich möglicherweise übergewicht aufgeht bei Kindern.
Genau. Es ist ein indirekter Appell, weil es steht nicht, und deshalb liebe Eltern oder was auch immer. Aber es ist ein indirekter Appell, es regt zum Nachdenken an.
Ah, die Kultur fällt
die Kultur
runter, aber ich hoffe, ihr könnt sie retten.
Noch eine Botschaft.
Ja, wenn man dann direkt nach etwas, don't dream, do. Ja, es geht darum, dass man von seiner Frau nicht hinterher sorgen zu angeln soll, sondern quasi die Kinder zu sorgen.
Das heißt, das ist eine Botschaft, die aus ihrem eigenen Erleben und ihrer eigenen Geschichte eigentlich für sie entstanden ist und sie ist ein Proof of Concept und damit wird es auch zu einer Botschaft für andere. Habt ihr euch überlegt, für welche Zielgruppe, wenn ihr das jetzt medial verarbeiten würdet?
Ja, also die Zielgruppe ist quasi, laut der DGB, also wir sind so 19 und 35 Jahre, quasi laut der DGB, am Ende einer Ausbildung oder am Anfang einer neuen stehen und sich überlegen, sollen sie das selbstständig machen oder nicht zum Beispiel. Die irgendwie immer schon im Hinterkopf irgendwie Träume hatten, die sie nicht wirklich haben. Und ja, dann mal wieder von den besten zu verbreiten, Facebook, Instagram.
Also soziale Medien, auf jeden Fall online, wenn man da diese junge Zielgruppe natürlich dort erreicht. Genau. Cool, danke. Noch ein Beispiel.
Wir hatten noch, wir hatten von der Gewischheit, dass ich wollte immer schon zu den Großen gehören. Und wir haben so ein bisschen was gefiltert, dass die Botschaft so ein bisschen sagt, mit dem Absturz der Grünen bin ich nicht mit abgestürzt, sondern ich habe auch so eine positive, vielversprechende Zukunft oder so. Was wir geredet haben. Die Zielgruppe sind Grünen-Anhänger, beziehungsweise ich denke, es eine kurze Botschaft ist, Peter.
Finde ich eine unglaublich interessante Interpretation. Wie hat die Interpretation, ich wollte immer schon zu den Großen gehören, auf euch jetzt gewirkt, diese eigentlich sehr positive Interpretation? Kannst du die Interpretation vielleicht nochmal sagen?
Also ich hoffe, ich fasse das richtig zusammen. Dass, mit dem Absturz der Grünen bin ich nicht mit abgestürzt und ich habe nur eine vielversprechende Zukunft. Mhm.
Mhm. Bitte.
Also die Frage war jetzt, wie die Botschaft von der Grünen...
Mit dieser Interpretation, die hier vorgetragen wurde, ich bin nicht abgestürzt mit den Grünen, sondern ich habe noch was anderes. Wie das auf euch wirkt?
Ist sehr positiv formuliert, weil ich das sehr negativ, weil ich das persönlich sehr negativ gesehen hätte. So könnte man in den Guten, die gegen das Böse gekämpft haben, so David gegen Goliath oder wir sind die Asterix und Obelix gegen das große Imperium.
Geil,
jetzt sind sie selber das Böse übergelaufen. Bei den Großen, aber ja.
Aber wir wollten halt so ein bisschen die Botschaft raus, wie denn die Sie wahrscheinlich der Welt von Gabel wollen. Also, genau, die Sie vielleicht
auch. Okay. Das heißt, man sieht schon mal unterschiedliche Ansätze zu Interpretationen von Botschaften, auch Erwartungshaltungen, die dahinter stecken. Positiv, negativ, das heißt, es ist mit Botschaften echt nicht leicht. Ja? Noch irgendwelche Comments dazu? Kommentare bitte.
Also ich habe das Gefühl, dass es auch so eine Selbstoffenbarung von Ihrer Seite ist, dass sie vielleicht nicht mal zufrieden war oder sie das Gefühl hatte, das war eben nicht genug bei den Grünen oder irgendwie so ein Bedürfnis hatte noch. Mhm. Also ein bisschen so, dass sie quasi selbst offenbar, dass ihr das nicht gereicht hat, dass sie noch mehr wollte. Mhm. Was dann aber auch wieder im Widerspruch steht, was die Grünen irgendwie stehen oder so ein bisschen.
Da war es zuerst von dir, dann von dir.
Also wenn man diese Interpretation mit dem Satz ja zusammen oder von hinter dem Spielstand jetzt kennt, nur allein das finde ich kennt, und das könnte man so interpretieren, dass sie jetzt meint, die Grünen sind die nichts Großes gewesen und so irgendwas Kleines, was sie halt eben einfach. Also wir kommen nicht so unbedingt so groß wie
das. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo die Botschaft nicht so richtig angekommen ist.
Also, wo einfach nicht klar ist.
Ja.
Ja? Und allein sich damit schon herumzuspielen, ja, macht schon deutlich, wie schwierig das mit Botschaften ist und wie sehr man auch an Botschaften arbeiten muss und sie revidieren muss und erklären muss und wiederholen muss und nachschärfen muss. Also echt tricky. Ich glaube, du wolltest noch was sagen, da das so ein Wort
nicht. Also jetzt ganz ehrlich, in der Richtung die Kollegin, also wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, haben wir dort, gesagt, dass es immer so kleine Haschen war, die ich mir dafür sauber gehabt habe und jetzt spielen wir den wirklich großen Player. Also, und vor allem, wenn man sich dann das Geld so, wie es dann eigentlich damals zurückgetreten ist, hat sie dann eigentlich gesprochen, dass die Politik sehr hart zu blass ist und so weiter. Und ich glaube, da hat sie sehr stark auf die eigene Partei angespielt, dass dort immer Querschläge gegeben hat. Also, ich hätte sehr, sehr interpretiert, dass sie eben früher nicht hinfahren wollte.
Mein erster Gedanke war, dass ich nicht Sie als Sender gesehen habe, sondern Novomatic. Weil das war ein ganz großer PR-Coup für die Firma, Sie abzuwerben. Und das war ja sozusagen der Offenbarungseid, die Chefin unserer größten Kritiker bezeichnet uns jetzt als die Großen. Und ja, so habe ich das als erstes gesehen. Gar nicht mal so dieses gehässige Sticheln gegen die Grünen, seitens Klawischnik, war bestimmt auch mit dabei. Aber für mich, mein erster Gedanke war, oh, Novomatic teilt jetzt mit, wie die eigene Selbstwahrnehmung ist.
Aktuell. Auch ein wichtiger Aspekt bei Botschaften, ja, inwieweit sind es auch eigene Botschaften oder wirklich authentische Botschaften oder, und inwieweit sind es übernommene Botschaften oder Auftragsbotschaften. Ja. Also wenn man das alles jetzt nebeneinander stellt, alle eure Interpretationen, die alle für sich genommen absolut gleichberechtigt sind, ja, man sieht einfach, wie schwierig das ist, weil jeder von euch mit einem anderen Gefühl, einer anderen Erfahrung, einem anderen Hintergrundwissen, einer anderen Vermutung, einer anderen Werthaltung die Dinge mit der eigenen Brille auch sieht. Wir sind am Ende. Fazit von heute. Ja, mit Botschaften ist es nicht so easy. Vielleicht, was ich noch nachschicken möchte, leichter wird es, wenn man sich überlegt, dass da nicht das Wort Botschaft steht, sondern was ist die Message, was ist die Kernaussage, worum geht es denn? Und es vielleicht von diesem überhöhten Botschaftsbegriff runterholt, was ist die Kernaussage, was will ich, dass der andere von mir versteht? Deshalb nochmal zusammenfassend, Grundaussage plus Appell oder gleich der direkte Appell. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für eure Geduld. Ich freue mich dann auch in den Fragebogen über ehrliches Feedback, weil ich auch gerne hier Inhalte auch umstellen würde, dass sie für euch vielleicht auch greifbarer werden, nächstes Mal oder eure nachfolgenden Kollegen. Ansonsten sehen wir uns dann im Café Sperl. Vielen Dank.